Nachkriegsentwicklung.
Nachdem am 8. Mai 1945 der Krieg offiziell beendet wurde und das Deutsche Reich kapitulierte, ging es in Kärnten, Koroška hingegen mit schweren Kämpfen gegen Nazis und Kämpfern der kroatisch-faschistischen Ustascha weiter. Hier wurde de facto erst am 15. Mai der Krieg beendet, indem die Briten als auch die PartisanInnen gemeinsam die kapitulierenden Ustaschi entwaffneten. Anfangs von der britischen als auch der PartisanInnenarmee gemeinsam kontrolliert, erteilte die Regierung des demokratischen föderativen Jugoslawiens auf Verlangen von USA und Großbritannien am 19. Mai der nunmehrigen jugoslawischen Armee den Befehl, sich aus Kärnten, Koroška, so wie es in den Grenzen von 1937 verzeichnet war, zurückzuziehen. Lisa Rettel schreibt dazu:
Die anfängliche Freude der PartisanInnen wich bald einer herben Enttäuschung, wobei die Politik der Briten und der Kärntner Landesregierung wesentlich dazu beitrug, dass der politische Wunsch nach einem Anschluss an Jugoslawien unter den Kärntner Sloweninnen nicht vermindert, sondern verstärkt wurde. Mehrere Aspekte spielten dabei eine Rolle, allen voran die ambivalente Politik der Kärntner Landesregierung, die zwar in verschiedenen Bereichen mit minderheitenfreundlichen Regelungen wie zum Beispiel dem Schulwesen versuchte, die Loyalität der Kärntner Sloweninnen für Österreich wiederzugewinnen, andererseits aber jene als Hochverräterinnen behandelte, die noch nicht daran glauben konnten, dass der Bestand der Volksgruppe mit einem Verbleib bei Österreich gesichert sei.
Die Gebietsfragen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt und sollten unter einem demokratischen Prozess ausgehandelt werden. Jegliche bis dato legitime pro-jugoslawische politische Betätigung wurde in kürzester Zeit von den Kärntner Behörden unterbunden und illegalisiert. Die politisch pro-jugoslawische OF wurde als politische Partei zu den Wahlen nicht zugelassen. Demonstrationen von Kärntner SlowenInnen wurden durch Schlägertrupps unter Anwesenheit von Exekutive und britischer Armee verprügelt, die Medien berichteten hauptsächlich wohlwollend darüber und reagierten mit zunehmender Verhetzung von Kärntner SlowenInnen und PartisanInnen als VerräterInnen und Feinde. Unter diesen politischen Bedingungen verstärkte sich bei vielen Kärntner SlowenInnen das Gefühl, dass sie in einem Staat Österreich nicht frei leben konnten. Die Geschichte sollte ihnen leider recht geben. Die britische Militärverwaltung war jedoch mehr am antikommunistischen Ressentiment als an einer demokratischen Restrukturierung der Kärntner Gesellschaft interessiert. Das wird beispielsweise auch von US-amerikanischer Seite anlässlich der ersten freien Wahlen im November 1945 berichtet.
I'm sorry to say that the British are the slowest in denazification, and friends who just come back from the British zone, Carinthia, tell me they had the impression that the Third Reich existed still. Everywhere German soldiers and officers in full dress with all insignia of rank and decorations, even some SS men among them.
Unter britischer Verwaltung 1945 bis 1955. Unmittelbar nach der Befreiung durch die PartisanInnen und die Alliierten wurden zwar auch etliche Nazi-Funktionäre festgenommen und verurteilt, viele kamen jedoch recht bald wieder frei. Vielmehr noch wurden viele ehemalige Nazis von der britischen Verwaltung auf entscheidende Posten gesetzt. Ging es gegen den Kommunismus, war auch ein Pakt mit den ehemaligen Nazis nur recht. Dabei wurden Kategorisierungen wie kommunistisch, pro-jugoslawisch, PartisanInnen und Kärntner-SlowenInnen wahllos in einen Topf geworfen, was es auch der deutschnationalen Mehrheitsbevölkerung nahelegte, an antislawische Ressentiments aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und davor anzuschließen. Entsprechend schwierig war es auch für die ehemaligen WiderstandskämpferInnen und die nun wieder zurückgekehrten deportierten Kärntner SlowenInnen tatsächlich auch Anerkennung für ihre Opfer und ihren Beitrag zur Befreiung vom Naziregime zu erhalten. Deportierte Kärntner SlowenInnen mussten sich teils vorhalten lassen, sie wären ja mehr oder weniger auf Urlaub gefahren, während es den Leuten daheim schlecht gegangen wäre. Romana Vedel, die als Kind von PartisanInnen im Wald versteckt wurde, um dem Terror der Nazis zu entgehen, erzählt:
Sogar mit den Slowenen habe ich Konflikte gehabt, die auch nicht verstanden haben, warum ich so politisch Interesse habe und warum ich so für die Slowenen bin und so weiter. Und also von die Enttäuschung war schon groß, wenn der Krieg aus war und die Engländer kamen und uns wieder so behandelten wie Feinde und wir nicht einmal in die Kirchen durften mehr ohne Ausweise und so weiter. Wir waren auch von den Engländern sehr diskriminiert. Ich verstehe das noch heute nicht, warum die Engländer so, die waren so von die, die haben sich so lassen von den Nazis beeinflussen. Und da waren wieder nur die Feinde, nur die Partisanen und die Slowenen.
Auch Anna Zablatnik, 1944 aufgrund ihres Kontakts zu PartisanInnengruppen verhaftet, berichtet ebenso von verbalen und physischen Übergriffen.
Man hat sich müssen immer behaupten. Und überhaupt nicht. Im Gasthaus hat die als Vaterlandsverräter ausgelacht oder beschimpft. Oder der Vater, dem Vater hat einer, haben sie Musik gespielt beim Nachbar, hat er die Posaune genommen und sie so zerbrochen und hat gesagt, verschwind oben nach Laibach oder wo du hingehst. Das war oft ist das passiert. Oder war einmal, sind wir auch gewesen im Gasthaus, da sind so Bärsch gekommen, so 16-, 17-Jährige, und verschwindet oben, geschrien mit uns, weil mein Mann war ja eigentlich auch als Partisan anerkannt. Und so weiter, dass ihr Verräter, was habt ihr denn da verloren? Das ist auch passiert noch.
Anlässlich des vierten Jahrestages der ersten großen Deportation von Kärntner SlowenInnen wurde ein Schweigemarsch vom Klagenfurter Volkskino zum Dom geplant. Dieser wurde jedoch von der britischen Verwaltung unter Mithilfe von deutschnationalen Kärntnern unterbunden. Leni Kucher schreibt dazu:
Am 15. April 1946 jährte sich zum vierten Mal der Tag, an dem die Aussiedlung slowenischer Familien aus Kärnten begonnen hatte. Die OF beschloss, in Klagenfurt eine große Gedenkfeier für die Opfer des Faschismus abzuhalten. Wir fuhren von Eisenkappel mit dem Autobus zu dieser Kundgebung. Aber als wir zur Traubrücke kamen, war sie von Polizisten besetzt. Wir mussten einen Umweg über Ferlach machen und das letzte Stück zu Fuß nach Klagenfurt wandern. Die Landeshauptstadt war an diesem Tag rundherum von Polizei abgeriegelt. Jeder, der hinein wollte, wurde überprüft und aufgeschrieben. Als wir ankamen, war die Straßenschlacht schon im vollen Gang. Die Polizisten spritzten mit Feuerwehrpumpen in die Menge und droschen mit Knüppeln auf Männer, Greise, Frauen und Kinder. Alles hatte ganz ruhig angefangen. Nach der Gedenkfeier zogen 3000 Menschen schweigend durch die Stadt. Plötzlich stürmten von allen Seiten versteckte Polizisten aus den Häusern. Zivile Nazis und deutsche Kriegsgefangene mischten sich unter sie und gingen gemeinsam mit Steinen und Prügeln gegen die Slowenen vor. Mit einem Schlag war die Hölle los. In allen Ecken tobte der Kampf. 10 Menschen wurden an diesem Tag ernsthaft verletzt, unzählige verhaftet.
Auch Anna Zablatnik war Teilnehmerin des Schweigemarsches und erzählt uns von den Ereignissen.
Und auf einmal kommen diese diese Wasserschläuche auf uns, gell? Das, wenn man, statt dass sie uns begrüßen möchten, haben sie uns mit dem Wasser aus, no, bespritzt. Ist gleich so gegangen bei mir oben. Gell? Und auf der anderen Seite sind aber Engländer gestanden und das, da habe ich aber so, damals habe ich gesagt, ach so, das sind unsere Verbündete, die haben dann aufs ganze Gesicht gelacht, wo unsere Frau, unsere Mütter und alles hat gewarnt und geschrien und ganz, da habe ich aber gesagt, wenn ich könnte, ich springe dem das Gesicht und tue ihn die ganze Frau links herunterreißen. So einen in dieser da kriegst du so eine Wut. Für das, dass der Österreich befreit war, dass wir wieder frei waren, dann erlebst du dieses, ja, sowas halt. Schrecklich, wenn man auf das denkt.
Bei diesem Zwischenfall wurden 10 Menschen ernsthaft verletzt und etliche Personen verhaftet. Leni Kucher schreibt dazu weiter:
Die Gendarmerie war dieselbe wie früher beim Hitler. Überall waren die Nazis und SSler auf ihren Posten geblieben. Am Anfang hatten sich wohl einige aus Angst versteckt, aber schon bald kamen sie wieder aus ihren Löchern hervor und erhielten gleich eine Stellung bei den Engländern. Die Engländer hatten solche Angst, dass Kärnten kommunistisch wird.
Viele politisch aktive Kärntner SlowenInnen wurden in den Nachkriegsjahren weiterhin der Repression ausgesetzt. Regelmäßig gab es Verhaftungen, auch längere Haftstrafen, während die deutsch-nationalen Schlägertrupps zumeist freigesprochen wurden. So sahen sich die Kärntner SlowenInnen und die PartisanInnen auch nach dem Krieg großteils mit denselben verbrecherischen Personen konfrontiert, die nun eben auf Gutheißen der britischen Verwaltung weiterhin in öffentlichen Ämtern walteten. Ähnlich ging es auch nach der Konstituierung Österreichs als eigenem Staat weiter. Ein besonders anschauliches Beispiel stellt der SS-Mann und KZ-Arzt Siegbert Ramsauer dar, der von 1943 bis zum Ende des Krieges nachweislich mehrere Menschen im KZ Leubel durch Benzininjektionen ermordet hat. Am 10. Oktober 1947 noch von einem britischen Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde er kurz nach Erlangen der eigenen Justizbarkeit noch vor Abschließen des Staatsvertrages am 1. April 1954 wieder begnadigt und entlassen. In den Folgejahren erlangte er eine Anstellung am Landeskrankenhaus in Klagenfurt und stieg sukzessive bis zum Chefarzt auf. Bis ins hohe Alter, er starb im Juni 1991, unterhielt er auch eine eigene Praxis am Klagenfurter Domplatz. Ein anderer deutsch-nationaler Arzt macht den Eisenkappel von sich zu hören. Leni Kucher schreibt darüber:
Wir machen uns aus, dass wir in Eisenkappel Parolen auf die Mauern schreiben. Engländer nach Hause, es lebe Tito. Aber in der Nacht vom 9. August wurde unsere Genossin Malka Orage Tatjana mitten in Eisenkappel von einem englischen Posten niedergeschossen. Die Malka ging über die Straße, der Soldat rief Halt! Weil sie nicht gleich stehen blieb, drückte er ab. Sie hatte zwei Schüsse im Bein und einen im Arm. Der Arzt, ein verbissener Deutschnationaler, machte ihr einen Verband, sonst nichts. Er verweigerte den Transport ins Spital und war danach nicht mehr aufzufinden. Einige Stunden später war die Malka verblutet.
Dieser Umgang mit der eigenen Vergangenheit und den Tätern ist symptomatisch für die Geschichte Österreichs und insbesondere für die Situation in Kärnten-Koroschka. So führte der britische Pakt mit dem Teufel dazu, dass die deutsch-nationale Politik der Nazis auch im nach 1955 unabhängigen Österreich fortgeführt wurde. Dieser Umgang machte es auch den ehemaligen PartisanInnen und Kärntner SlowenInnen nicht leicht, sich produktiv mit dieser Situation auseinanderzusetzen. So kam es oftmals zu einem erzwungenen Schweigen einerseits und einem Nicht-Hinhören seitens der Nachfolgegenerationen andererseits. Romana Verdel berichtet von Ängsten und Hass, der durch diese Situation geschaffen wurde.
Wenn ihr einen in Uniform gesehen habt, dann habe ich mich schon versteckt auch. Und die Deutschen waren meine Todfeinde lange Jahre, bevor das mit mir selber fertig war und dass ich draufgekommen bin, das ist nicht der Deutsche, das ist einfach der Faschist. Das sind aber nicht nur die Deutschen, sondern alles mögliche andere in allen Ländern.
Am 15. Mai 1955, auf den Tag genau 10 Jahre, nachdem die letzten faschistischen Gruppen in Kärnten-Koroschka von PartisanInnen und britischer Armee gemeinsam entwaffnet wurden, wird in Wien der Staatsvertrag unterzeichnet. Damit erlangt Österreich einen Status als souveräner und demokratischer Staat. In diesem Staatsvertrag wurde auch der bis heute verfassungsrechtlich gültige Artikel 7 festgeschrieben. Dieser garantiert den slowenischen und kroatischen Minderheiten im Burgenland, der Steiermark und Kärnten die politische Teilhabe im demokratischen Staat Österreich sowie den Schutz vor Verhetzung durch minderheitenfeindliche Organisationen. Um die bis heute fortgeführten Konflikte in Kärnten-Koroschka zu verstehen, müssen wir uns erst fragen, wie es denn zu diesem Artikel 7 und dem Staatsvertrag allgemein kam. Da sich bereits sehr rasch nach Kriegsende abzeichnete, dass die Situation der Kärntner SlowenInnen weiterhin von Repressionen geprägt ist und eine Gebietsabtretung an Jugoslawien nicht in Frage kommt, forderte Jugoslawien bereits 1947 eine völkerrechtliche Verankerung von Minderheitenbestimmungen. Daraufhin beschlossen die Alliierten am 19. Juni 1949, dass die neue Verfassung explizit Minderheitenrechte formulieren muss. Diese wurden unter Einbindung der österreichischen Politik, nicht jedoch von jugoslawischen Delegierten oder gar Kärntner SlowenInnen ausgearbeitet. Bis auf einige kleine Änderungen bestand bereits im August 1949 die finale Fassung des Artikel 7, wie er seit 1955 in der österreichischen Verfassung steht. Im Artikel 7 ist unter anderem auch die Verpflichtung angeführt, in zweisprachigen Gebieten die jeweiligen Sprachen parallel als Amtssprachen zu führen. Auch finden sich darin die nach wie vor heiß umstrittenen zweisprachigen Ortstafeln. Durch das allgemein repressive Klima und die Resignation angesichts der bestehenden Verhältnisse wurden die zweisprachigen Ortstafeln, die ja verfassungsmäßig garantiert werden, zu einem gewichtigen Symbol für die Kärntner SlowenInnen. Inzwischen, wir befinden uns im Jahr 2011, wurde eine Einigung erzielt, freilich erst nachdem die Anzahl der aufzustellenden Tafeln von ca. 400 auf knappe 160 dezimiert wurde. Aber Moment! Die geneigte Hörerin fragt sich womöglich, von welcher Einigung hier gesprochen wurde, zumal dies ja staatsvertraglich festgelegt ist. Nun, seit es den Staatsvertrag von 1955 gibt, gibt es auch massive Agitation von deutschnationaler Seite gegen die Aufstellung der Ortstafeln. Kulminiert ist dieser Prozess vorerst im sogenannten Ortstafelsturm von 1972. Peter Gstettner von der Uni Klagenfurt, der die bislang einzige umfassende wissenschaftliche Arbeit zum Ortstafelsturm verfasst hat, schreibt über die Chronologie der Ereignisse.
In der Nacht zwischen dem 20. und 21. September 1972 werden die ersten zweisprachigen Ortstafeln aufgestellt. 24 Stunden später setzen die ersten Schmier- und die Montageaktionen ein. Gleichzeitig gibt es die ersten anonymen Bombendrohungen gegen das Gebäude der Landesregierung und das der Schulschwestern in Völkermarkt. Die ersten Ortstafelschmiere werden festgenommen. Die beschmierten Ortstafeln werden von der Straßenverwaltung innerhalb von 24 Stunden wieder gereinigt, die montierte Ortstafel neu befestigt. Am 24. und 25. September gehen die Aktionen weiter. Polizei und Gendarmerie bekommen Verstärkung aus anderen Bundesländern. Je drei Beamte werden, zunächst noch in Zivil, auf Streife und in Hinterhalte geschickt. Dies erwies sich als nicht sehr effektiv. In jeder Nacht werden Ortstafeln beschmiert oder abmontiert. Bei mehreren Gendarmerieposten, Kühnsdorf, Eisenkappel, Völkermarkt, gehen anonyme Drohungen ein, es würden Hochspannungsmasten gesprengt, sollte die Gendarmerie weiterhin die Aktionen der Ortstafelstürmer behindern.
Dabei sind die Aktionen, entgegen der mythologisierten Darstellung in den Medien als spontaner Volksaufstand, sukzessive vorbereitet und durch teils verdeckte Organisationsstrukturen ermöglicht worden. In seiner Gesamtheit nimmt der Ortstafelsturm im Jahr 1972 terroristische Züge an. Exekutive und Justiz schauten dabei mehr oder weniger hilflos, manchmal auch hilfsbereit zu. Es ist schwierig, hier die Ereignisse umfassend und in ihrer Unfassbarkeit darzustellen. Peter Gstettners Texte geben hier weitere Auskunft. Auch Lisa Rettl schreibt über die Minderheitenpolitik in Koroschka.
Schmiertexte mit toten Partisanen, toten Slowenen, 10. Oktober, Horuk über die Karawanken mit den Heimatlandverrätern, es gibt kein slowenisch Kärnten, aufgemalte Hakenkreuze und vieles mehr dokumentieren recht eindeutig, welche Phantasmen die Deutsch-Kärntnerinnen in Bezug auf ihre zweisprachigen Mitbürgerinnen hegten. Dokumentiert sind auch tätliche Angriffe auf Landeshauptmann Siemer und seine Frau vor lachenden, nicht eingreifenden Polizisten, vor laufender Kamera sogar. Kreisky wird beschimpft als Saujud und jüdisches Schwein. Auf ihn geht man vor dem Gebäude der Arbeiterkammer mit zerbrochenen Ortstafeln los. Zahlreiche Bombendrohungen gegen alle möglichen Körperschaften und Einrichtungen von der Klagenfurter Bezirkshauptmannschaft bis hin zum Rathaus. Massive Übergriffe auf Partisanengräber, Denkmäler, kurz auf alles, was in irgendeiner Form slowenische Präsenz im Lande öffentlich anzeigt oder in irgendeiner Form an der Umsetzung des Gesetzes beteiligt war. Es überrascht wenig, dass für die Kärntner Sloweninnen die Ortstafeln zu einem Symbol der Unterdrückung wurden und dass insbesondere unter den Kärntner slowenischen Studentinnen auch im Sog der internationalen emanzipatorischen Entwicklungen, kämpferisch mit Flugschriften, Karikaturen und Ortstafelbeschmierungen geantwortet wurde.
Auch die Dokumentation Artikel 7 Unser Recht, Pravica naša, člen 7 von Eva Simler und Thomas Korschil ist diesbezüglich sehr anschaulich. Ihr Kontext ist ebenso aufschlussreich. So wurde die Dokumentation vom ORF co-produziert, der auch die Erstausstrahlungsrechte darauf besitzt. Nur wurde im ORF dem politischen Druck nachgegeben, weswegen die Doku nie gezeigt wurde und auch nicht von anderen Sendern gezeigt werden kann. Lediglich die DVD kann auf der Webseite der FilmemacherInnen erstanden werden. Diese resümieren auf ihrer Webseite über den Artikel 7.
Ein Preis für die 1955 wiedererlangte Souveränität war der Artikel 7 des Staatsvertrages, mit dem die Alliierten Österreich und Österreich sich selbst dazu verpflichtete, seine ethnischen Minderheiten zu schützen. Wenn 50 Jahre später ein höchstgerichtliches Erkenntnis, das die Aufstellung hunderter zusätzlicher zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten verlangt, von den politisch Verantwortlichen nicht umgesetzt, sondern dazu benutzt wird, gegen die Minderheit ebenso wie gegen die Institutionen des Rechtsstaates zu hetzen, dann zeigt sich, wie mangelhaft der Auftrag von 1955 erfüllt wurde.
Der Ortstafelsturm stellte nicht nur für den Rechtsstaat, sondern auch für die Kärntner SlowenInnen eine Zäsur dar. Die pogromartige Stimmung leistete den Deutschnationalen ganze Dienste. Die Verwaltung gab nach und das Aufstellen der Ortstafeln wurde eingestellt. Auch die slowenischsprachige Minderheit war zunehmend eingeschüchtert und wurde so ihrer ohnehin begrenzten politischen Subjektivität entzogen. Maya Haderlap beschreibt dies so.
Im Gegensatz zur kämpferischen Leni, die durch den Krieg politisiert worden ist, misstraut Vater der Politik und lässt sich zu keiner Teilnahme an einer jener Demonstrationen bewegen, die in den Jahren nach dem deutschnationalen Ortstafelsturm stattfinden, weil er der Meinung ist, dass man keine schlafenden Hunde wecken sollte. Er und seine Gefährten aus der Kriegszeit hätten keine Lust, sich von irgendwelchen Leuten auf der Straße beschimpfen und bespucken zu lassen. Sogar Michi stellt nach einer Kundgebung der Kärntner Slowenen in Klagenfurt fest, dass er glaube, die deutsche Bevölkerung Kärntens würde es den Slowenen, den Bauern und Keuschlerkindern, Arbeitern und Angestellten aus dem Unterland jahrzehntelang übel nehmen, dass sie öffentlich aufbegehrten und für die Erfüllung des Staatsvertrages, die Erfüllung des Artikel 7 demonstrieren, für etwas, das der Mehrheit im Lande nichts bedeute. Im Gegenteil, sie empfinde den Staatsvertrag als Strafvertrag, der ihnen nach dem Krieg von den Besatzungsmächten diktiert worden sei.
Dieses vermeintliche Diktat aus Wien spricht auch Peter Gstettner an.
Der Ortstafelsturm als demokratische Protestbewegung ist ein weiterer Mythos, an dem die Kärntner Politik bis zum heutigen Tage höchst interessiert ist. Ein mit parlamentarischer Mehrheit verabschiedetes Gesetz wurde zum Diktat aus Wien uminterpretiert. Die Auflehnung gegen das Diktat aus Wien erschien dem Fußvolk besonders dann plausibel und legitim, wenn beim Protest die heimischen Politiker mit von der Partie waren und vorzeigten, wie es gemacht wird, nämlich das Erheben des Volkes bzw. das Ausheben der Ortstafeln.
Wie ist der Ortstafelsturm nun rückblickend zu bewerten? Lisa Rettel fasst dies prägnant zusammen.
Breitere Diskussionen darüber, also über die Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln, wurden nach dem schockartigen, pogromartigen Ereignissen der 1970er Jahre rund um den Ortstafelsturm auf Eis gelegt, vielfach auch unter den Kärntner Sloweninnen. Die Gesamtwirkung des Ortstafelsturmes war nachhaltig und betrifft keineswegs nur die Volksgruppe, sondern die gesamte demokratische Öffentlichkeit Österreichs. Mit den gewaltsamen Ausschreitungen der Jahre 1972 und 1973 wurden die Grundmauern der demokratischen Verfassung, die Säulen des Staates, Legislative und Exekutive, schwer erschüttert und zum Nachgeben gezwungen. Wiederum wich ein Gesetz der Gewalt.
Situation heute. Inzwischen wurde am 16. August 2011, zwei Tage nach unserer Abreise vom Perschmannhof in Bad Eisenkappel, Schlesinger-Kappler, eine zweisprachige Ortstafel aufgestellt. Dies war die feierliche Inszenierung des Auftakts zur Umsetzung der neuen Regelung. Selbstverständlich war hier der FPK-Landeshauptmann Gerhard Dörfler zugegen und konnte sich gewissermaßen als Förderer des zweisprachigen Miteinanders inszenieren. Nicht zufällig dürfte Bad Eisenkappel, Schlesinger-Kappler, als Ort für diesen Auftakt gewählt sein. Ist es doch die einzige Gemeinde in Koroška, die inzwischen einen Bürgermeister der Kärntner slowenischen Enotna Lista Einheitsliste stellt. Nichtsdestotrotz ist die rechtsextreme und deutschnationale Hegemonie im Lande ungebrochen. Lisa Rettel schreibt zum Ortstafelstreit zusammenfassend:
Die Nichtumsetzung der ohnehin erheblich reduzierten Anzahl der aufzustellenden Ortstafeln nach dem Volksgruppengesetz von 1977 wird auf breiterer Ebene erst im Jahr 2001 wieder öffentliches Thema. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Situation gegenüber 1977 freilich weitgehend geändert. Der Assimilationsprozess ist vorangeschritten. Minderheitenangehörige wie auch Minderheitenvertreter, zermürbt von jahrzehntelanger Ausgrenzung und Kampf um die Realisierung ihrer Rechte. Die politisch sehr unterschiedlich orientierten slowenischen Organisationen sind untereinander vollends entzweit durch eine geschickte Herrscher- und Teilepolitik um immer kleiner werdende Geldtöpfe. Ein kleines Geschenk da, ein billiges Zugeständnis dort, immer im Gleichschritt mit dem KHD, der die Gangart des neuen Dialoges und der Konsensgespräche diktiert. Die Kärntner Sloweninnen haben ihren Widerstand gegen KHD und Co. aufgegeben. Die deutschsprachige Öffentlichkeit hat bis heute die Frage verabsäumt, mit welcher demokratischen Legitimation ein von niemandem gewählter Privatverein im Namen der deutschsprachigen Mehrheit auftreten kann und dabei noch die Minderheitenpolitik des Landes mitbestimmt.
Wie eh und je wird in Kärnten, Koroschka, nicht nur in der Ortstafelfrage umgedeutet, polemisiert und aufgehetzt. Kritische Kommentare werden ignoriert oder durch teils verschwörungstheoretische Konstruktionen relativiert. Schuld sind dabei selbstverständlich immer die anderen, und der Mythos des spontanen Deutsch-Kärntner Aufstands gegen das diktatorische Wien muss stets um jeden Preis aufrechterhalten bleiben. Lisa Rettl schreibt hierzu weiter:
Und weil es sich mit denunziatorischen wie rassistischen Reflexen gegen die Wiener in Kärnten immer punkten lässt, waren auch die persönlichen Attacken gegen den Verfassungspräsidenten vorprogrammiert, indem dieser der Packelei mit dem slowenischen Staatspräsidenten Kučan bezichtigt wurde, beziehungsweise indem darüber sinniert wurde, ob einer der Adamovic heiße, überhaupt eine aufrechte Aufenthaltsgenehmigung in Österreich habe. In Bezug auf die Ortstafeln müsse vielmehr eine Volksbefragung und eine geheime Minderheitenfeststellung durchgeführt werden, der Verfassungsgerichtshof hingegen zurechtgestutzt. Bis dahin gab es dieses Ansinnen des Zurechtstutzens in der Geschichte Österreichs nur einmal, nämlich nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933, als das autoritäre Dollfuss-Regime im Mai 1933 den VfGH und damit den Rechtsstaat auflöste.
Die Kultur- und Bildungspolitik des Landes ist dabei genauso reflexionsresistent. Anstatt sich mit allen Facetten der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, werden FreiheitskämpferInnen als VerräterInnen denunziert. Anstatt die von Nazis verübten Massaker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, wird stets nur auf sogenannte Partisanenmorde verwiesen. So wurde eine vom rechtsextremen Andreas Mölzer produzierte Dokumentation über den sogenannten Partisanenterror vom Land Kärnten finanziert und an Schulen verteilt. Vom wichtigen Beitrag Kärntner PartisanInnen zur Befreiung vom Nationalsozialismus ist in Kärntner Schulen jedoch zumeist nichts zu sehen. Stattdessen werden alle PartisanInnen und Kärntner SlowenInnen in einen Topf geworfen. Unterschwellig wird suggeriert, sie wären für jene Massenmorde verantwortlich, die im Verlauf und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verübt wurden. Geflissentlich wird auch darüber hinweggesehen, dass diese Ereignisse ja erst durch den Terror der Nazis und der diskriminierenden Kärntner Politik im Vorfeld ausgelöst wurden. Gerade heute, nachdem in Slowenien ein umfangreicherer Aufarbeitungsdiskurs anlief, wird in Kärnten, Koroschka, gerne darauf verwiesen, wenn das Thema der Kärntner Partisaninnen und des österreichischen Widerstands gegen das Naziregime angesprochen wird, ganz so, als hätte es den gar nie gegeben, als wäre das von Anfang an ein ausschließlich jugoslawisches und zudem kommunistisches Projekt gewesen. Wenn dem so wäre, dann müssten wir in der Tat feststellen, dass der Staatsvertrag unrechtmäßig zustande kam und dass Teile Kärntens ebenso unrechtmäßig unter österreichischer Hoheit stehen, beziehungsweise, dass Österreich nicht das erste vermeintliche Opfer von Nazi-Deutschland war, sondern vielmehr willfährig kollaborierte.